Die meisten von Ihnen wissen, dass ich eigentlich letzte Woche hier sein wollte. Ich war allerdings am Sonntagmorgen im Krankenhaus mit meinem Sohn Cohen. Hannah war in Frankreich. Es klingt schrecklich, das so zu sagen. Sie war auf einer Reise, die schon seit fast einem Jahr geplant war. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwägerin. Die drei waren auf einer Mädelsreise. Ihre Mutter hatte sie dazu eingeladen. Sie wollten einfach Zeit zusammen haben und es war auch ein Geburtstagsgeschenk für Hannah. Sie war also eine Woche weg und ich hatte gesagt, ich schaff das. Ich kann mich 8 oder 9 Tage um die Kinder kümmern. Oder wie lange es halt ist. Geh und hab Spaß. Und am Montag, kaum war sie weg, hatte Cohen einen epileptischen Anfall. Am Dienstag wieder. Ich habe es Hannah nicht gesagt. Ich dachte, ich sage es ihr, wenn sie heimkommt. Ich wollte ihr nicht die Reise vermiesen. Cohen hat eben hin und wieder Anfälle. Aber dann wachte er am Mittwoch mit allen möglichen komischen Symptomen auf. Er konnte nicht stehen, nicht sitzen, sprach nur lallend, fast wie nach einem Schlaganfall. Es war unheimlich. Ich habe Hannah später angerufen und es ihr gesagt. Cohen und ich waren im Krankenhaus und das war nicht schön, besonders weil es Hannahs Reise überschattet hat. Wir mögen es auch nicht, den Gottesdienst zu versäumen, aber vor allem wollen wir, dass unser Sohn gesund ist. Wir haben gebetet und geglaubt, dass er gesund wird. Ich glaube, eines der Probleme war, dass er eine leichte Gehirnblutung hatte während des Anfalls. Dabei steigt der Blutdruck. Es könnte sein, dass dadurch ein Teil seines Gehirns, die sogenannten Basalganglien, betroffen waren und das für die motorischen Störungen sorgte. Es geht ihm jetzt wieder besser, aber wir fragen uns immer noch, warum das passiert. Und der Schlüssel ist einfach, seine Anfälle zu beobachten. Und ich möchte Danke sagen. Danke, dass Sie für uns beten und an unsere Familie denken. Diese Gemeinde hat uns unglaublich unterstützt in dieser ganzen Zeit. Und das zu wissen, hilft uns wirklich sehr. Wir sind gestern mit Cohen ins Disneyland gegangen. Das ist für ihn das Wichtigste. Sein ganzes Leben dreht sich um Disneyland. Er will immer nur eines wissen. Wann gehen wir das nächste Mal ins Disneyland? Und es ist schwer, 3 Tage lang mit einem 7-Jährigen im Krankenhaus zu sitzen und zu versuchen, ihn zu beschäftigen. Ich habe versucht, mit einem dieser Wagen ein virtuelles Disneyland-Karussell zu machen. Ich habe ihn auf diesen Wagen gesetzt und auf der anderen Seite meinen Laptop hingestellt. Es gibt so einige Fahrgeschäfte, wo man gefilmt wird und es gibt Bilder. Wir haben die Bilder von Piraten der Karibik und Small World geladen und ich habe ihn auf diesem Wagen durch den Flur gefahren und im Kreis. Es war toll. Er war voll dabei, wie in einem echten Fahrgeschäft. Danke. Und das ist tatsächlich ein guter Anfang, denn wir fangen mit einer Reihe an, die wir die Sorgen besiegen nennen. Gott möchte nicht, dass Sie sich Sorgen machen. Und ich glaube, wir machen uns meistens um 2 Dinge Sorgen: Gesundheit und Geld. Geld durch unsere Arbeit, unsere Firma oder um das, was wir im Leben brauchen. Zwischen uns und diesen Dingen steht einzig das Geld. Und dann Gesundheit. Ich fühle mich nicht gut oder meine Kinder fühlen sich krank. Evelyn Freed meinte, Elternschaft ist ein lebenslängliches Urteil, als ich im Scherz sagte, ich höre auf, mir Sorgen um meine Kinder zu machen, wenn sie erwachsen sind. Sie lachte mich nur aus. Ich schätze, man sorgt sich immer um seine Kinder. Wir alle haben also Dinge im Leben, die uns Sorgen bereiten. Und mein erster Punkt ist, das wissen alle, Sorgen vergiften alles. Wenn man auf einer Party ist und sich Sorgen macht, ist diese Party nicht gut. Wenn man in Paris ist und sich Sorgen macht, ist Paris nur halb so schön. Im Gottesdienst zu sein und sich Sorgen zu machen, vermiest das Erlebnis mit Gott. Wir kennen alle Momente, wo wir uns über die Zukunft Sorgen machen, was passieren wird. Wir sorgen uns um unsere Kinder, besonders wenn die Kinder erwachsen sind, wenn sie Probleme in der Ehe haben oder gesundheitlich zu kämpfen haben mit Depressionen oder Drogen. Solche Dinge bringen einen um den Schlaf. Und Sorgen sind ganz oft von Liebe motiviert. Wir sind so um das Wohl dieser Menschen bedacht aus Liebe. Wir wollen, dass sie das Leben genießen. Aber Sorgen, das wissen wir alle, sind schlecht. Sie helfen einem kein Stück weiter. Wir übernehmen dadurch nicht mehr Verantwortung. Sorgen verschleiern einem nur den Blick, trüben die Gedanken. Was wir also als erstes erkennen müssen, ist, dass es möglich ist, ein unbesorgter Mensch zu sein. Es ist jeden Preis wert, dieser friedliche Mensch mit klarem Verstand zu werden, nicht wahr? Das ist jeden Preis wert. Wenn es einen Preis zu zahlen gibt, um unbesorgt zu sein, dann ist es wert, ihn zu bezahlen. Liebe Freunde, als ich gebetet und darüber nachgedacht habe, wie ich über dieses Thema reden soll, ist mir klar geworden, dass ich zu oft "Macht euch keine Sorgen" gesagt habe. Und zu oft kommt das an wie "Streng dich mehr an". Dabei gibt es nur eine Sache, die die Sorgen vertreiben kann, und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, Zeit mit Gott zu verbringen, Zeit im Gebet zu verbringen, Gott kennen, bei ihm zu sein. Das wollen wir nicht hören, weil wir keine Zeit für sowas haben. Ich habe keine Zeit für so eine Andacht. Ich habe keine Zeit zu beten. Ich muss arbeiten. Ich sorge mich um dieses ganze Zeug. Da kann ich doch nicht faul rumsitzen und die ganze Zeit beten. So fühlen wir uns oft und so denken wir. Was wir nicht merken ist, dass selbst die säkulare Welt den Wert des Nachdenkens erkannt hat. Ich höre immer mehr Leute von Meditation reden. Das ist gerade sehr populär in der Pädagogik. Sehen Sie, das sind biblische Dinge, die echte Weisheit für die reale Welt bieten. Ich möchte Sie wissen lassen, dass es einen Weg gibt, wie man sorgenfrei leben kann. Vielleicht nicht ständig, aber meistens. Sie können ein friedlicher Mensch sein, wenn Sie diesen Frieden empfangen, den nur Jesus geben kann. Das ist die Antwort. Die Antwort liegt nicht in mehr Anstrengung, sondern im Training. Wie Sportler trainieren, müssen wir fleißig darin sein, unsere geistliche Gesundheit zu pflegen. Das wird der Grundstein dieser ganzen Predigtreihe sein. Darum geht es mir heute. Sie haben das schon vorher von mir gesehen. Das ist nichts Originelles. Ich habe es bei einem anderen Pastor gesehen, der es getan hat, und der hat es von einem anderen Pastor abgekupfert. Aber das ist so nützlich. Das ist wirklich eine Schatzkiste mit echten Schätzen darin. Stellen Sie sich vor, das ist Ihr Leben, okay? Es hat fast die Form einer Blume oder eines Brunnens. Und stellen Sie sich vor, diese kleine Schale sind Sie. Das ist Ihr Leben mit Gott, das ist Ihre Bildung, Ihr Lernen, Ihr Denken. Das sind Sie und Gott gemeinsam. Und diese etwas größere Schale hier, das ist Ihre Familie. Auch die ist sehr wichtig. Das sind Ihre Kinder, Ihr Ehepartner, Ihre Eltern, Ihre engen Freunde, die Gemeinde, Ihr Leben, Liebe. Das ist, was Sie in Beziehungen erleben. Und das hier ist schließlich Ihre Welt, das, was Sie tun, Ihre Arbeit, Ihre Kirche, vielleicht Ihr geistlicher Dienst, wenn Sie einen haben. Das ist alles, was Sie im Leben tun, das Bedeutung hat, Ihr Vermächtnis, Ihre Errungenschaften, Ihre Siege, Ihre Ausbildung. Und so ist das Reich Gottes. Wie im Psalm 23 geschrieben, soll Ihr Becher überlaufen. Wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, werden wir gefüllt, richtig? Das, was uns dann innerlich erfüllt durch Gebet und das Leben mit Gott, fließt dann ganz natürlich aus uns heraus und landet auf liebevolle, lebensspendende Weise in unserer Familie. Das wiederum fließt auch wieder weiter in unser Umfeld als Segen. Je mehr Gott also in uns ausgießt, umso mehr fließt davon weiter in allem, was wir tun. Wir werden schlauer, weiser, klarer, entspannter und weniger besorgt. Sie möchten ein sorgenfreies Leben führen? Das ist der einzige Weg dazu. Der einzige Weg. Sich mehr anstrengen bringt nichts. Auch Pillen helfen nicht. Rückzug wirkt nicht. Auch mehr Fernsehen oder mehr Spaß haben wirkt nicht, weil Sie damit nur Ihre Sorgen zuschütten. Es funktioniert durch das Erleben und Erkennen des Heiligen Geistes. Zeit mit Gott verbringen. Und egal, wo Sie stehen, wenn Sie an diesen Ort kommen, wo Sie jeden Tag von Gott empfangen und er Ihnen voll einschenkt, werden Sie keine Angst haben, wenn Sie durch diese verrückten, beängstigenden Zeiten gehen. Sie werden nicht immer alles klar sehen, aber Sie werden vertrauen und glauben. Gott kümmert sich darum. Gott trägt mich hier durch. Gott hat die Kontrolle. Deshalb ist diese persönliche Beziehung zu Gott das Wichtigste im Leben. Ich habe dieses Wasserding in der Vorbereitung nicht ganz durchdacht. Ich hoffe, dieser Teller funktioniert. Im ersten Gottesdienst habe ich es vermasselt. Einen Trommelwirbel bitte. Im Ernst. Nein, nicht klatschen. Ich habe es vermasselt. Wieder nicht. Nochmal. Was ich eigentlich zeigen wollte, ist, die meisten von uns machen das hier. Das hier ist das Wichtigste überhaupt. Mein Job, mein Dienst, mein Vermächtnis, meine Investitionen, meine Ausbildung und der Nachbar, der ständig seine Mülltonne vor meinen Garten stellt. Nicht wahr? Und das ist unser geistliches Leben. Da landen die Reste. Unsere Familie bekommt immer noch eine Priorität, aber das Wichtigste ist mein Leben nach außen. Und dann passiert genau das. Einfach das, oder? Und die Sache ist, ich weiß, alle beobachten jetzt das Wasser. Sie hören mir gerade sowieso nicht zu. Sehen Sie, wenn man nicht lange überlegt, klappt es. Der Punkt ist, viele von uns gießen ihr gesellschaftliches Leben. Und das ist jetzt wichtig. Wir tun das, weil unsere Welt so voller Wettbewerb ist. Wir schauen auf alle anderen, die mehr erreichen, mehr tun, mehr Erfolg haben und versuchen dann, die schnelle Lösung zu finden. Und dabei vernachlässigen wir unser geistliches Leben. Wir vernachlässigen dabei unsere Familie und Freunde. Dadurch kann unser gesellschaftliches Leben teilweise erfolgreicher werden. Aber wenn ich als Pastor durch den Kontakt mit viel Leid eine Sache gelernt habe, dann das. Wenn Sie sich auf diesen Teller hier konzentrieren, bahnen Sie damit den Weg für Bedauern und Schmerzen. Und es bringt keinen Erfolg. Wahrer Erfolg kommt davon, wenn man lernt, nachdenkt, Zeit mit dem Heiligen Geist verbringt und damit zulässt, dass im Lauf der Zeit dieser innere Garten blüht und sich auf gesunde Weise in alle Lebensbereiche ausdehnt. Und heute reden wir, ich weiß, meine halbe Predigt ist schon vorbei, aber wir reden heute über Geld. Wir alle machen uns Sorgen um Geld, die meisten. Selbst wenn Sie viel haben, machen Sie sich Sorgen darum. Und ich möchte, dass Sie heute lernen, dass Gott sich für Ihre finanzielle Lage interessiert. Ich glaube nicht, dass Gott will, dass Menschen arm sind. Ich glaube auch nicht, dass er will, dass alle reich sind. Auch wenn ich meine, dass manche reich sind und dazu berufen sind, es zu sein. Aber die beste Weise, wohlhabend zu sein, ist, sich Schätze im Himmel zu sammeln. Ich kann schon fast hören, wie Sie mit den Augen rollen, wenn ich das sage. Wenn ich sage, der beste Weg, wohlhabend zu sein, ist, Schätze im Himmel zu sammeln, man hört fast, wie manche denken, okay, was soll's, toll, das wird also so eine Predigt, na klasse. Die Wahrheit ist, dass die Schätze des Himmels wirklich der beste Wohlstand sind. Und wenn man nach den Schätzen des Himmels trachtet, wird man Sieg in allen Lebensbereichen erleben und nicht nur auf dem Bankkonto. Und auch wenn die Schätze im Himmel nicht immer für Erfolg, sagen wir, auf dem Bankkonto sorgen, führen sie doch zu dem Erfolg, dass sie auch dann, wenn sie nicht viel haben, inneren Frieden haben. Sie sind dann voller Freude und ihr Leben hat Sinn und sie siegen. Ich schätze, dass einige von ihnen sich an die schönsten Zeiten ihres Lebens erinnern und es die sind, wo sie nicht viel Geld hatten. Stimmt das für jemand hier? Studiert hier noch jemand? In Matthäus Kapitel 6 lehrt uns Jesus das. Er sagt, sammelt euch keine Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel. Das ist übrigens eine schlechte Übersetzung in jeder Bibel. Es heißt eigentlich in den Himmeln. Wir kommen noch dazu, warum das wichtig ist. Wir verstehen die Schätze in den Himmeln nicht, weil wir nicht verstehen, was die Himmel sind. Also sammelt euch lieber Schätze in den Himmeln, wo sie nicht von Motten und Rost zerfressen werden, wo kein Dieb einbricht und sie stiehlt. Denn wo euer Schatz ist, wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Lampe des Leibes. Wenn eure Augen gesund sind, wird euer Leib auch voll Licht sein. Wenn aber das Auge krank ist, wird euer ganzer Leib voll Finsternis sein. Wenn dein Licht Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis? Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen. Wir sehen später noch, dass das nicht heißt, man darf kein Geld haben. Es heißt, man kann nicht zugleich Gott und dem Geld dienen. Man dient entweder dem Geld oder das Geld dient einem. Und was Jesus uns lehren will, ist, dass wir Menschen werden, die sich Schätze im Himmel sammeln. Dann dient unser Geld, wenn wir welches haben, unseren Zwecken und den Zwecken Gottes. Kurze Frage. Wer hier mag Schätze? Wer jetzt nicht die Hand hebt, ist entweder gelangweilt oder lügt. Jeder liebt Schätze. Alle lieben Schätze. Ich weiß, ich habe das schon mal erzählt, aber ich finde die Geschichte einfach zu lustig. Als Kind habe ich Schätze geliebt. Das war das Größte für mich. Mein Traum war, Goldmünzen zu finden. Das ist nie passiert, aber ich habe etliche Schätze bekommen. Das hier ist meine Schatzkiste aus der Kinderzeit. Hier sehen Sie eine Perle von SeaWorld, einen seltenen 2-Dollar-Schein. Hier ist ein Stein, den ich auf Catalina Island gefunden habe. Mal sehen. Hier ist ein Buffalo Head Nickel. Ich habe eine Münze von einem fernen Land, in dem ich nicht mal war, namens Kanada. Und ein paar goldene Kettenglieder von meinem Opa aus echtem Gold. Und ein Bild von Bobby. Da ist er. Seht ihn euch an, ein süßer Bengel. Und das hier ist meine Schatzkiste. Ich liebte die Idee von Schätzen, sie zu finden. Einmal hat mein Vater, übrigens meine Eltern waren so süß und wollten immer Zeit mit mir verbringen. An einem Wochenende wollte mein Vater mit mir angeln gehen, aber meine Mutter bestand darauf, dass ich bei ihr bleibe. Und als er von seinem Angeltrip zurückkam, zeigte er mir dieses Bild. Er sagte, Bobby, wir haben eine Bucht gefunden und schau mal, was wir entdeckt haben, lauter Schätze. Und ich sagte, wo sind die ganzen Schätze? Er darauf, was denkst du denn, sie sind dort in dieser Bucht? Ich weiß nicht genau, wo sie ist. Ich darauf, warum hast du nichts mitgebracht? Und er, daran habe ich gar nicht gedacht, wärst du nur da gewesen? Mein Vater. Väter machen sowas. Ich hatte dieses Bild ewig lang. Ich habe es nachts angestarrt, wirklich wahr. Ich habe es nachts angestarrt und gesagt, eines Tages finde ich dich und nehme dich mit heim. Und dann war ich in diesem Fahrgeschäft namens Fluch der Karibik und sah nach links. Da sah ich den Schatz. Jeder hat einen Schatz, nicht wahr? Und ich glaube, der Grund, warum ich das erzähle, ist, dass ich als Kind die Vorstellung hatte, dass Schätze im Himmel heißt, dass ich, wenn ich sterbe, einen riesigen Haufen Gold bekomme, den ich mir verdient habe. Je besser ich mich benehme, desto größer wird der Goldhaufen. Vielleicht gibt es ja Perlen und Kronen und andere Trophäen, wenn man einer alten Dame über die Straße hilft, die andere Wange hinhält, und dann bekomme ich eine weitere Goldmünze. Und als Erwachsener wird dir klar, dass das Blödsinn ist. Wenn der Himmel so ist, wie es in der Bibel steht, dann sind die Straßen mit Gold gepflastert. Wieso sollte man also einen Raum voll mit Straßenbelag haben wollen? Ich meine, der bringt einem nichts, braucht keiner. Man könnte genauso sagen, ach, ich nehme einfach die Schätze auf der Erde. Kann ich die haben? Das wäre toll. Und es ist übrigens auch nicht wahr. Man bekommt keinen Haufen Gold. Wenn Jesus über die Schätze des Himmels spricht, dann redet er von etwas, das wir heute haben können. Etwas, das wir heute nutzen dürfen. Etwas, das ich nicht verlieren kann, wenn ich es einmal habe. Etwas, das keiner stehlen kann. Etwas, das mir von keinem Gericht abgesprochen werden kann. Etwas, das man nicht erben kann. Etwas, das mir Macht verleiht. Etwas, das mir heute etwas Wertvolles gibt. Etwas, worauf ich jederzeit zugreifen kann. Schätze im Himmel sind geistliche Schätze und sie sind das Allerwichtigste. Gott sagt nicht, wir sollen arm sein. Gott sagt, wir sollen geistlich wohlhabend sein. Und die säkulare Welt fängt an, das zu verstehen. Im Theologiestudium lernen wir, dass es allgemeine Gnade und besondere Gnade gibt, richtig? Diese besondere Gnade ist die Gnade, die rettet, die nur Gläubige erleben. Aber allgemeine Gnade sind Gaben Gottes, die jeder bekommt. Und ich glaube, dass Schätze im Himmel zu den Gaben gehört, zumindest manche, die jeder haben kann. Was sind nun Schätze im Himmel? Ich sage es gleich. Bleiben Sie dabei. Zuerst heißt es im Griechischen nicht Schätze im Himmel, sondern erinnern Sie sich, Schätze in den Himmeln. Das liegt daran, dass in der jüdischen Kosmologie die Himmel sich ausspannen von dem aus, was wir Paradies nennen. Dem Himmel, in den ich komme, wenn ich sterbe. Und sie breiten sich aus bis in die Luft um mich herum. John Ortberg hat letztens darüber gesprochen. Paulus hat über die drei Himmel geschrieben. Das hat viele durcheinander gebracht. Was meint er wohl? Können wir die Bibelstelle schnell mal zeigen? Wo Paulus schreibt, ich kenne einen Mann, da spricht er von sich selbst, ich kenne einen Mann, der vor 14 Jahren in den dritten Himmel entrückt wurde. Ob er im Leib war oder nicht, weiß ich nicht. Gott weiß es. Und ich weiß, dieser Mann, ob er im Leib war oder außerhalb, ich weiß es nicht, aber Gott weiß es, er wurde entrückt ins Paradies. Was ist also der dritte Himmel? Der Himmel, das, was wir als Himmel kennen. Und viele haben diese Stelle gelesen und gedacht, oh, es gibt also drei Arten von Himmeln. So der dritte Himmel für Hannah und der erste Himmel für Bobby. Ich komme schon irgendwie rein, aber er ist ein bisschen niedriger. Verstehen Sie? Freunde, ihr wisst, dass es stimmt. Sie ist die bessere von uns. In der Kosmologie der Juden im ersten Jahrhundert ist der dritte Himmel was? Das Paradies, der Ort, wo wir hinkommen, wenn wir sterben. Der zweite Himmel ist im jüdischen Verständnis der Sitz der Sterne und Planeten, also der Sternenhimmel. Und der erste Himmel ist die Luft, die uns umgibt. Das ist deshalb wichtig, weil wir in diesem Verständnis in einer geistlichen Welt leben, mit Engeln, Dämonen und dem Heiligen Geist. Und in unsere aktive Welt dringen Dinge ein und gehen heraus. Deshalb sagt Jesus, was ihr im Himmel bindet, wird auf Erden gebunden sein, und was ihr im Himmel löst, wird auf Erden gelöst sein. Wovon spricht er? Genau davon. Einer parallelen Welt, mit der wir Seite an Seite leben. Ich weiß, das klingt abstrakt, aber wenn man Schätze im Himmel sammelt, bekommt man sie nicht erst nach dem Tod. Es ist das ewige Leben und auch etwas, das wir heute nutzen dürfen. Dinge wie Erkenntnis und Weisheit. So steht es in den Sprüchen. Die Weisheit ruft laut auf den Straßen. Dinge, die Gunst bei Gott, Gunst bei Menschen, das sind die Schätze des Himmels. Frieden, Mut. Egal wie oft sie verklagt werden, was sie auch durchmachen, egal wie oft ihnen Leute in den Rücken fallen, egal wie die Wirtschaft sich ändert, diese Schätze kann ihnen keiner nehmen. Wir verbringen so viel Zeit damit, dass wir versuchen, Geld zu machen und so wenig Zeit damit, die Weisheit zu gewinnen, die zu Geld führt. Wir investieren so viel Zeit dafür, dass unser Portfolio gut aussieht und so wenig Zeit, um unser geistliches Portfolio aufzubauen. Echte Tugend zu entwickeln, wie Mut, Durchhaltevermögen, Weisheit und Gunst und eine tiefe, bleibende Beziehung zu Gott. Wollen Sie aufhören, sich Sorgen zu machen? Verbringen Sie Zeit mit Gott. Das ist so, wie als Sie klein waren. Wenn Sie nachts Angst hatten als Kind, was haben Sie gemacht? Sie gingen zu Mama und Papa und haben sich zu ihnen gekuschelt. Wir sind nicht Gottes erwachsene Freunde. Wir sind Gottes Kinder. Wenn wir uns sorgen, müssen wir zu unserem Papa kommen. Wir müssen in seine Nähe kommen. Wir müssen bei ihm sein. Wir müssen spüren, dass er immer bei uns ist. Er lässt uns nie alleine oder im Stich. Das ist das einzige Gegengift gegen Sorgen. Das ist es. Und je mehr ich überlegt habe, wie ich das einfach rüberbringen kann, bin ich darauf gekommen, du musst beten. Du musst beten. Du musst beten. Du musst beten, musst beten, musst deine Bibel lesen. Du musst studieren, Bibelstellen auswendig lernen und die Beziehung zu Gott zur wichtigsten Sache deines Lebens machen. Fühlen Sie sich nicht schuldig, wenn Sie nicht beten, aber schauen Sie auf die Gelegenheiten. Wenn Ihnen jemand sagen würde, da drüben auf diesem Feld liegt eine Schatzkiste und der Acker ist für $1,000 zu haben, dann sagen Sie, hier in Irvine? Unmöglich. Wie auch immer, Sie kaufen dieses Feld. Keiner weiß von dem Schatz. Sie verkaufen alles, kaufen den Acker und sind reich. Das sagt Jesus. So ist das Reich Gottes. Wenn wir es so sehen, sehen wir es und wollen nie wieder weg. Das gilt auch für irdische Reichtümer. Wussten Sie, dass der wahrscheinlich größte Geschäftsmann, der je gelebt hat, Warren Buffett, 80% seiner Zeit mit Lesen und Nachdenken verbringt? Er hat tausende Angestellte, verwaltet etliche Milliarden Dollar in Anlagen und wenn man in seinen Kalender sieht, das habe ich gelesen, hat er manchmal dienstags einen Friseurtermin. Er liest und denkt. Er sammelt für sich in diesem Bereich der allgemeinen Gnade geistige Schätze, die ihn enorm reich gemacht haben. Diesen irdischen Reichtum können wir nicht mitnehmen, aber man erkennt daran, dass hinter fast jedem irdischen Reichtum Wissen steht. Aus dem Grund werden solche reichen Leute, selbst wenn sie eine Pleite erleben und alles verlieren, fast immer 5 bis 10 Jahre später wieder reich. Es gibt nur eine Gruppe, die nicht so ist. Wissen Sie wer? Leute, die im Lotto gewinnen. Menschen, die es nicht verdient haben. Wussten Sie, dass es eine Studie gibt, die besagt, dass die Mehrheit aller Lottogewinner nach 3 Jahren pleite sind? Die Lotterie ist nicht von Gott. Spielen Sie kein Lotto. Es ist ein Fluch. 99,99% der Leute verlieren und für die, die gewinnen, ist es das Schlimmste, was ihnen passieren konnte, weil sie nur auf den Schatz sehen und nicht nach Weisheit trachten. Ihre Augen kleben am Geld und sie sehen nicht darauf, was nötig ist, Erfolg zu haben und ein siegreiches Leben zu führen. Ich habe die Geschichte von einem Mann namens Jack Whittaker gelesen. Jack Whittaker hatte 315 Millionen Dollar in West Virginia gewonnen. Er sagte dem Time Magazine, er wünschte, er hätte sein Los zerrissen. Nach seinem Gewinn sind seine Tochter und Enkelin an einer Überdosis Drogen gestorben. Gerade mal 8 Monate nach seinem Gewinn wurde ihm eine 500.000 geraubt. Er sagte, ich mag diesen Jack Whittaker nicht. Ich mag das Herz nicht, das ich habe. Mir gefällt nicht, was aus mir geworden ist. Sehen Sie, reich sein kann ein großer Segen sein, aber zuvor ist geistlicher Reichtum nötig. Lernen Sie, wachsen Sie, lesen und studieren Sie mit einem gesunden Blick. Machen Sie die Beziehung zu Jesus Christus zu Ihrer ersten Priorität im Leben. Wenn Sie sterben, wird Ihnen Ihr Geld egal sein. Sie werden auf Ihre Beziehung zu Gott bedacht sein und auf die zu Ihrer Familie und Ihren Freunden. Das ist alles. Sie wissen es und ich auch. Also folgen Sie Jesus Christus nach und wachsen Sie und bauen Sie dann die Dinge in Ihr Leben ein, die Sie brauchen. Dann brauchen Sie sich keine Sorgen, um Geld zu machen und wissen, dass die guten Dinge kommen werden. Ich glaube, ich warte noch bis nächste Woche damit, aber ich möchte Ihnen gerne noch eine Sache mitgeben, zu der ich Sie ermutigen möchte. Ich habe noch 10 Minuten, aber wenn ich das mache, dann läuft die Zeit aus. Ich stehe jeden Morgen um 5.15 Uhr auf. Ich habe das vor einiger Zeit mal erzählt. Hannah und ich stehen jeden Morgen um 4:15 auf, um zu beten, nachzudenken und den Tag zu planen. Und ich bin kein Morgenmensch. Aber ich habe gemerkt, dass ich kein Morgenmensch bin, weil ich zu spät zu Bett gehe. Wer früh genug schlafen geht, wird zum Morgenmensch. Und ich möchte Sie ermutigen, dass das etwas für Sie sein könnte. Ich habe zu Gott gesagt, soll ich das der Gemeinde sagen? Das macht doch keiner. Ja, ich werde einfach wie Jesaja sein und zu Ohren predigen, die nicht hören und zu Augen, die nicht sehen. Ich könnte Ihnen noch mehr sagen, aber das erzähle ich wohl eher nächste Woche. Ich erzähle Ihnen dann von der Methode, die ich am Sonntagmorgen benutze. Wäre das hilfreich? Das, was ich jeden Morgen versuche durchzuziehen, hat mir sehr genützt und wird hoffentlich auch für Sie nützlich sein. Sie müssen nicht unbedingt morgens aufstehen dafür, aber Sie sollten auf jeden Fall etwas lesen. Lesen Sie Ihre Bibel, lesen Sie Sachbücher, beten Sie. Vielleicht haben Sie einen Mentor oder beschäftigen sich mit irgendeinem Thema. Und in diesem persönlichen Wachstum laden Sie nicht nur mehr finanziellen Erfolg in Ihr Leben ein, sondern was noch wichtiger ist, Sie fangen Tugenden an zu entwickeln. Sie wachsen in Ihrem Herzen, Ihr Mut wächst und dabei schmelzen Ihre Sorgen, weil Sie im Glauben und im Vertrauen auf Gott wachsen. Und dafür beten wir jetzt. Und ich rufe es über Sie aus, dass jede Sorge und Angst verschwindet aus Ihrem Leben. Und ich glaube, dass Jesus diese Ketten sprengen wird. Jedes Mal, wenn Sie in eine solche Lage kommen, sagen Sie, Jesus, zerbrich du die Ketten der Sorgen und Ängste in meinem Leben. Und er wird Ihnen dort begegnen. Und ich bete jetzt für Sie alle. Vater, ich danke dir im Namen Jesu, dass du uns befiehlst, uns nicht zu fürchten und nicht zu ängstigen. Herr, wir nehmen all unsere Sorgen, die um unsere Kinder und Enkel, um die eigene Gesundheit, um unsere Familien und Freunde, um Arbeit und Geld, und wir überlassen dir all diese Dinge. Lasst uns erleben, dass Psalm 23 wahr ist, dass uns nichts fehlt, wenn du unser Hirte bist. Und ich bete, Herr, dass alle Ketten der Verzweiflung und Furcht heute gesprengt werden, bei allen, die jetzt meine Stimme hören. Wir lieben dich, Herr. Im Namen Jesu beten wir. Amen.